Genau, es geht heute um die Beichte, so wie der Malte das auch schon erwähnt hat. Und vielleicht kennen wir das gar nicht. Ganz kurz und locker vielleicht mal, fangen wir mal an. Also ich hörte mir eine Predigt an oder ich schaute mir einen Gottesdienst eher an und dann stand der Prediger irgendwann mal, war so weit, dann ging der Prediger nach vorne und dann fing er an und dann hatte so seine Predigt angefangen in der Vorbereitung, in der letzten Zeit. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich die ganze Woche nicht gesündigt. Da dachte ich, boah, da muss ein starker Prediger dahinter stecken. Ne? Naja, aber wenn man die Schrift kennt, so wird man auch wissen, das geht gar nicht. Ja, also ich habe nicht gesündigt. Wie geht? Eine Woche oder wie lange hat er die vorbereitet? Meine Frage, wer hat heute schon gesündigt? Ich denke mal jeder, ne, von uns. Jeder hat irgendwas, vielleicht war er unbewusst, aber irgendwas war ja da. Ne? Wer hat Beichte getan? Ah, wenige wahrscheinlich. Ne? Also wer hat heute gebeichtet schon? War schon jemand, sehr gut. Also es ist eine gute Sache. Es treffen sich drei Menschen, drei geistliche Menschen, ein Pastor, ein Priester und ein Pfarrer. Und der Pfarrer sagt, so wie er das aus der Kirche kennt, beichten. Es ist doch gut, wenn wir zusammenkommen, dass wir beichten, dass wir einander unsere Sünden bekennen und dass wir füreinander beten. Es ist eine gute Sache. Und dann überlegen drei andere und der Priester und der Pastor überlegen, gucken sich an und sagen, ja, das ist tatsächlich eine gute Sache. Wir sind jetzt zu dritt, wir treffen uns regelmäßig, lass uns das machen. Aber wenn du schon diesen Vorschlag hast, dann kannst du auch damit anfangen. Und dann sagt der Pfarrer, der wusste gar nicht, was er sagen soll. Und dann sagte er, mir ist in letzter Zeit, mein Fahrrad wurde mir geklaut. Und Priester und Pfarrer gucken, Pastor und Priester gucken den an und denken, ja, was ist das für eine Beichte? Der eine sagt, boah, wie kann das sein? Einem geistlichen Mensch wird Fahrrad geklaut. Wie kann das passieren? Da sagt der andere, du, wie können wir dir helfen eigentlich? Und da haben die drei Köpfe sich zusammengetan, saßen, haben gebetet und dann ist dem Pastor eine gute Idee gekommen. Und er sagte, pass auf, du gehst heute nach Hause, du gehst die 10 Gebote durch und vielleicht wird Gott dir zeigen, wo dein Fahrrad geblieben ist. Es vergeht eine Zeit, die treffen sich wieder. Und er sagt, du, was ist eigentlich mit deinem Fahrrad jetzt? Hast du dein Fahrrad, hast du neues gekauft oder die Kirche gespendet, weiß nicht. Also hast du ein neues Fahrrad? Und er sagte, tatsächlich habe ich mein Fahrrad gefunden. Und er sagte, wo war dein Fahrrad? Der sagt, ich erzähle es euch. Tatsächlich habe ich diesen Rat angenommen und bin nach Hause gekommen und bin die 10 Gebote durchgegangen. Und als ich bei dem Gebot ankam, du sollst nicht die Ehe brechen, dann wusste ich, wo mein Fahrrad ist. Da ist er hin zurück und hat sein Fahrrad. Aber die haben füreinander gebetet. Ja, also oft ist es ja gut, dass man solche Gebote hat. Ja, und dann liest man durch, Fahrrad wurde nicht geklaut, jemand wurde beschuldigt, aber der konnte sich erinnern. Und heute soll es genau darum gehen, Beichten. Beichten ist eine sehr gute Sache. Und tatsächlich lehrt uns die Bibel auch über Beichten. Über Beichten, was hat Beichten, vielleicht so wie wir das aus dem katholischen Kontext kennen oder aus katholischer Kirche, als ich hier nach Deutschland kam, das war 1990, war ich irgendwann mit der Schule das erste Mal in so eine katholische Kirche und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich ja diesen Raum oder diesen Stuhl gesehen und dann fragte ich, was ist das? Das kenne ich ja gar nicht aus der Kirche. Was ist das denn? Und da sagt man, das ist ein Beichtstuhl. Ich sage, ja, aber da ist nur ein Stuhl. Und dann hat man mir erklärt, ja, dahinter ist aber die Wand und dahinter sitzt der Pfarrer und du kannst ihm erzählen. Und er hört dir zu und weiter. Und dann werden dir die Sünden vergeben. Ja, aber wer vergibt die Sünden? Die Sünden vergibt allein der Herr. Aber du kommst dahin und du erzählst, wo deine Übertretungen waren. Ein Freund von mir, einer der aus dem Katholischen, der ist ein Pole und der kommt aus dem katholischen Hintergrund, der hat irgendwann mal gesagt, so, ich möchte heiraten. Und bei denen ist das üblich so, wenn man heiratet, dann muss man auch in die Kirche gehen und beichten. Ich weiß nicht, was das miteinander zu tun hat, aber man muss das tun, auf jeden Fall. Und tatsächlich sagt er, und Eugen, und ich musste in die Kirche gehen und ich wusste gar nicht, was ich beichten soll. Was soll ich denn erzählen? Naja, und dann ist er hingegangen und hat irgendwas erzählt. Aber so soll nicht unsere Beichte sein. Es geht nicht darum, dass ich einem was erzähle, sondern Beichte ist ja was viel, viel tiefer. Beichte ist ein sehr, sehr tiefes Bekennen. Und Beichten ist sehr gut, dass wir es auch tun, dass wir es auch praktizieren. Wir haben heute eine Textlesung gehört, was David schreibt. War das eine Beichte? Sündenbekennung. Auf jeden Fall, David hat mit jemand gesprochen. Und ich werde heute auch noch einige Mal darauf eingehen. Er hat mit dem Prophet Nathan gesprochen. Aber der Prophet Nathan kam zu ihm und hat ihn darauf angesprochen. Und so durfte er beichten, durfte er erkennen seine Sünden. Aber ich möchte uns heute einen Text anschauen. Ein Text, der im Jakobusbrief steht. Ein Text im Jakobusbrief 5. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne damit auch schon die Bibel aufschlagen. Jakobusbrief 5, Vers 16. Und dort wird eine Beichte erwähnt im Neuen Testament. Ja, also darum schreibt der Jakobus. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Jakobus 5, 16. Ein Vers, drei Punkte habe ich mir hier rausgezogen. Drei Punkte. Erster Punkt ist, den ich hier sehe, bekennt einander, wessen Sünde? Eure Sünde. Bekenne deine Sünde. Also, wenn ihr miteinander, wenn ihr zueinander kommt, wenn ihr miteinander trifft, hier sagt Jakobus, bekennt einander eure Sünde. Also, wenn du dich triffst mit irgendjemandem, oder wenn jemand dich darauf anspricht, auf deinen Sünden, so wie es jetzt beim David und Nathan war. Der David hätte sich auch gut ausreden können. Aber hier sagt Jakobus ganz genau, bekennt einander eure Sünden. Bekennt es einander. Bekennt einander, warum soll man das eigentlich bekennen? Und Leute, die mich vielleicht aus der Seelsorge kennen oder Leute, die mit mir schon einige Seelsorgesitzungen gehabt haben. Ich werde das nicht erzählen, aber ich nehme immer diesen Vers als Leitvers. Ich finde das sehr gut, einen sehr guten Vers. Wenn wir miteinander treffen, bekennt einander eure Sünden. Niemand ist da, der rein ist. Niemand ist da, der nicht gesündigt. Und niemand hat, der ein perfektes Leben führt. Jeder von uns hat irgendwas. Und so schreibt Jakobus, bekennt einander eure Sünden. So, wenn wir dann zusammenkommen, lass uns miteinander sprechen. Lass ehrlich uns zueinander sein. Wisst ihr, als der Nathan, vielleicht mal ganz kurz, die Leute, die die Geschichte nicht kennen, also König David, also David war ein König, ein großartiger König, ein König, der sehr viele Schlachten geführt hat. Aber ein König, ich mochte den als Kind, also David war so der Mann in der Bibel, aber ein König, der sehr viele Niederlagen auch einstecken musste. Ein König, der genannt wird, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn man sein Leben ganz genau betrachtet, von A bis Z bis zum Ende, da denkt man, was ist eigentlich da, was nach dem Herzen Gottes ist? Und eine der Sachen, was ich beim David wahrscheinlich sagen würde, er stand immer zu dem, was er gemacht hat, was er falsch gemacht hat, was er richtig gemacht hat, was er gut, die Schlachten, die er nicht richtig geführt hat. Er stand dazu, wenn er darauf angesprochen wurde. Oft hat er auch seine Dinge überlegt und hat es anders getan. Und hier war ein Fall, wir haben diesen Bußpsalm gelesen von David. Der Nathan war einer der geistlichen Menschen und David hat eine schlimme Sünde. Im zweiten Buch Samuel können wir diese Geschichte lesen. Im zweiten Buch Samuel ab Vers 12 können wir diese Geschichte lesen. Da hat er eine Frau gesehen. Und die Frau war schön, so wird sie beschrieben. Und die hat sich gewaschen. Und er hat die gesehen von seinem Balkon oder von seiner Terrasse, wird das erwähnt, als er mittags aufstand. Also sein Leben war irgendwie vom David. Ich frage mich, was hat der für ein Leben? Also mittags steht er auf und schaut von der Terrasse und sieht sich da eine Frau. Und dann begehrt er die. Und dann sagt er, wer ist diese Frau? Und dann sind diese Männer, die um ihn sind und sagen, du, das ist eine Frau, die hat einen Mann, der für dich Schlachten führt. Und er sagt, holt mir diese Frau. Und der wird nochmal ermahnt und gesagt, du, diese Frau hat einen Mann, hat eine Familie. Und kurz gesagt, der David lässt sich irgendwann mal den Mann holen. auch der versetzte Mann an die Front, so dass er auch umgebracht wird. Also er macht sich den Weg und hat eine Beziehung mit dieser Frau. Doch es kommt irgendwann mal raus. Und genau da kommt es raus und Nathan spricht ihn darauf an und sagt, du, das war nicht gut, was du getan hast. Und erzählten aber ganz anders die Geschichte mit einem armen Mann, der nicht viel hatte und er hatte nur ein Schaf und da kam der Reiche und hat selbst bei dem Armen das eine Schaf weggenommen. Und als Nathan dem diese Geschichte erzählt, da wird David sehr zornig, weil er weiß noch gar nicht, dass es um ihn geht. Aber als Nathan diesen Finger in die Wunde reinlegt und sagt, David, du bist es, der es getan hat. Du bist der Mann, von dem ich erzählt habe. Jetzt hatte der David eine gute Möglichkeit, auch den Nathan beiseite zu räumen, oder? Er ist ja König. Was fällt dem Nathan ein überhaupt, über David so zu reden? Der hätte ihn auch zur Seite. Aber wisst ihr, was David seine Reaktion darauf ist? Im 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13 lesen wir, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünden hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Merken wir das von David? Sein Herz? Gegen wen hat er gesündigt? Er hat gegen die Menschen gesündigt erstmal. Aber er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. David bekennt seine Schuld dem Nathan. Er redet sich nicht aus. Er bekennt seine Sünden und er bittet noch gar nicht erstmal um die Vergebung. Sondern der Nathan sagt, der Herr hat dir deine Sünden vergeben. Vielleicht erinnern wir uns an diesen Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, wer ist er? Er, der Herr. Er ist treu und gerecht. Er vergibt und reinigt uns von allen unseren Vergehen. Was dein Problem, was mein Problem ist, die Bekennung. Dass ich erkenne, ich habe Sünde in meinem Leben. Und wisst ihr, und hier im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, er, der Herr, er ist treu und er ist gerecht. Und wisst ihr, was das heißt? Er ist treu und er ist gerecht. Er wird seinen Job perfekt machen. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wird Gott seinen Job perfekt machen? Ja, 100%. Er ist treu und gerecht. Er wird dir vergeben und wird dich reinigen. Meine Frage ist an dich. Bist du treu und gerecht, so wie der David es war? Als er auf seine Sünden angesprochen wurde, dass er seine Sünden bekannt hat. Bekennt einander eure Sünden. Ein sehr wichtiger Punkt, den Jakobus uns hier bringt. Bekennt einander eure Sünden. Der zweite Punkt, den wir hier haben, betet füreinander. Es heißt weiter, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Wisst ihr, das Bekennen, wenn einer zu dir gekommen ist, wenn du mit jemand in diesen 1:1 Beziehung bist und jemand kommt zu dir und, ich sag mal jetzt dieses Wort, beichtet dir seine Sünden, bekennt seine Sünden dir. Hier heißt es nicht, geh und erzähle es dem anderen, was oft in unseren Kontexten passiert. Hast du gehört, wie schlimm der ist? Hast du gehört, was er getan hat? Oder man kommt zum Pastor und wir erleben das oft auch als Leitung. Hab mal Acht auf den, er fühlt sein Leben nicht richtig. Geht mal und redet mit ihm. Wisst ihr, hier heißt es, geht zu ihm und betet füreinander. Wenn jemand zu dir gekommen ist und hat dir gezeigt, wenn du bei jemandem Sünden im Leben gesehen hast, gehe, rede mit ihm, bekennt er seine Sünden. Und dann heißt es hier, geh nicht zu einem anderen und erzähl das einem anderen, sondern betet miteinander. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es wichtig, eigentlich miteinander beten? Warum ist es wichtig, dass wir füreinander beten? Warum ist es wichtig, dass wir diese Veranstaltung aus der Gemeinde, in der Gemeinde haben, dass wir uns gemeinsam treffen, dass wir miteinander beten. Warum ist das wichtig, dass wir als Älteste, als Leitung uns Zeit nehmen, im Gebet die Zeit zu verbringen? Warum ist das wichtig, wenn wir als Hauskreis uns treffen, dass wir als Brüder oder als Schwester oder als Geschwister, wenn wir uns im Hauskreis treffen, dass wir füreinander beten? Er stärkt unsere Beziehung. Er stärkt uns, es ermutigt uns, es lässt uns geistlich wachsen. Aber es lässt uns auch einander besser kennenlernen. Im Gebet lernen wir Menschen kennen. Im Gebet ist es so, dass wir füreinander einstehen. Wir kritisieren nicht einen, wir diskutieren nicht über einander, sondern wir stehen füreinander ein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir uns miteinander treffen und wenn wir sehen, einer meiner Brüder, meiner Schwester, einer meiner Geschwister hat Probleme, dass wir miteinander ehrlich reden, dass wir miteinander offen reden, dass wir es bekennen, aber dass wir füreinander auch beten. Dass wir einander ermutigen. Wenn einer unserer Geschwister gefallen ist, dann wollen wir den nicht verurteilen. Wir wollen nicht nachtreten demjenigen, der auf dem Boden liegt, sondern wir wollen denen helfen, aufzustehen. Paulus schreibt den Galatern: Liebe Brüder, ich denke mal, das sind alle. Da ist die Gemeinde auch mit einbetroffen. Er schreibt an die Galater: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Liebe Brüder, liebe Geschwister, liebe Schwestern, wenn du siehst, der vor einer Verfehlung, der vor einer Sünde getroffen wurde, und keiner wird von uns sich hier aussprechen: Mir kann es nicht passieren. Heute ist es vielleicht dein linker oder dein rechter Nachbar. Morgen kannst du es sein. Und hier heißt es, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder. Und wie sollt ihr helfen? Wieder zurecht. Mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Verurteilt ihn nicht. Tritt dem nicht nach. Egal wie groß die Sünde war, egal wie schlimm es war. Der Nathan hätte hier einen guten Grund beim David gehabt. David, was du getan hast, absolutes No-Go. Das kann überhaupt nicht vergeben werden. Das, was du getan hast, das wird nicht akzeptiert. Das passt in keine Schublade rein. Aber der Nathan sagt: So hat der Herr dein Gebet erhört und deine Sünde dir weggenommen. Was für eine Ermutigung dahinter. Wir haben mit meinen Kindern über diese Geschichte gesprochen, also auch über Bathsheba, die Frau. Und meine Kinder fragten mich: Wusste die Frau eigentlich, dass der David ihren Mann umgebracht hat? Das ist eigentlich Sünde Davids, oder das war die Schuld, die an Davids Händen klebte. Und ich gehe davon aus, ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, ja, sie wusste das. Aber sie konnte ihm vergeben. Sie konnte mit ihm leben. Wir wissen auch, das erste Kind, das war die Strafe oder das Leid, was Gott hinzugefügt hat, also dass das erste Kind weggenommen wurde. Das erste Kind musste sterben. Aber die haben weitere Kinder. Und wir denken an den König Salomo, ja? König Salomo, der das Volk Israel nachher regierte. Und es steht, also, das ist auch von der Frau Bathsheba. Und es steht geschrieben, dem Volk Israel ging es nie so gut, wie es unter der Herrschaft Samuels. Und wir denken, was Herr da Großes getan hat. Dort, wo Sünde bekannt wird. Dort, wo füreinander gebetet wird. Dort, wo füreinander eingestanden wird. Dort kann Gott was Großes machen. Wichtig ist es, dass wir es erkennen, dass wir es bekennen und dass wir füreinander beten. Zweiter Punkt war, dass wir füreinander beten. Und dritter Punkt ist, den ich hier habe, der ist ganz besonders. Der ist ganz besonders und da steht hier darum, bekennt einander eure Sünde, war der erste Punkt, betet füreinander. Und der dritte Punkt ist das Ergebnis eigentlich. Damit ihr geheilt werdet. Also merken wir was? Bekennen und beten hat was mit Heilung zu tun. Bekennt einander, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also meine Frage an dich heute. Wenn wir 1. Johannes 1,9 nehmen, was ein sehr guter Vers ist, wo es steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, vergibt und reinigt uns von aller Schuld. Es ist eine gute Sache. Und du kommst morgen und bist wieder gefallen und du kommst zu dem Herrn und sagst ihm das und er sagt, und ich vergebe dir nochmal und ich reinige dich, weil du es erkannt hast. Aber meine Frage an uns heute, an dich und an mich heute. Willst du tagtäglich fallen oder willst du irgendwann mal davon geheilt werden? Willst du irgendwann mal dastehen und sagen, und diese Sünde, es heißt nicht, dass keine andere Sünde auf dich zukommt, aber willst du eine Heilung der Sünde erleben? Willst du eine Heilung der Sucht erleben? Dann bekennt und betet miteinander. Und warum erlebst du eine Heilung? Warum ist da eine Heilung? Heilung ist nicht irgendwelcher Hokuspokus hier, was der Jakobus hier uns schreibt, sondern es ist viel mehr. Wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn wir füreinander beten, dann wirst du eine Heilung erleben, indem mir ist es immer wichtig. Und immer wieder, wenn zu mir Leute kommen, und ich ermutige auch die anderen dazu, wenn jemand zu dir kommt, wenn ihr euch miteinander getroffen habt, wenn ihr miteinander gebetet habt, so lasst diesen Mensch, der gefallen ist, lass ihn nicht an Seite. Sondern deine Aufgabe ist, dass du morgen den anrufst und fragst, wie geht's dir? Dass du den in einer Woche anrufst und fragst ihn, wie geht's dir? Dass du für ihn betest. Weißt du, wenn einer zu dir kommt und wenn einer beichtet, wenn eine Sünde bekennt, so wirst du eine Person des Vertrauens, aber auch gleichzeitig wirst du eine Person, die in Pflicht genommen wird, diese Schritte zu gehen. So funktioniert Gemeinde. So funktioniert das Miteinanderleben. So funktioniert das Christsein. Wisst ihr, ich möchte nochmal auf David zurückkommen. David hatte nicht nur eine Sünde. Einige Kapitel weiter, wenn wir im 2. Buch Samuel bleiben, passiert noch eine große Sünde. Eine größere Sünde sogar. Als diese Sünde mit der Frau. Eine Sünde, wofür er auch Buße tun musste. Er lässt das Volk zählen im Kapitel 24. Und wisst ihr, was da die große Sünde ist? Man geht davon aus, David ist stolz geworden. David wollte wissen, wie stark er ist, indem er das Volk, er wollte das Kriegsvolk zählen lassen. Und er hat es auch getan. Und er spricht das. Und seine Leute, die ganz nah bei ihm dran stehen, was machen die da, die Leute? Die Leute warnen den und sagen, David, mach das nicht. Es ist nicht gut. Doch der David lässt das machen. Und wisst ihr, was da passiert? Als die Leute die Volksmenge gezählt haben, die kamen zu ihm, die haben ihren Job perfekt gemacht. Die haben gezählt, die kamen mit der Zahl, haben ihn vorgelegt, das können wir gerne im 2. Buch Samuel, Kapitel 24 nachlesen, da haben die ihm das vorgelegt und als David diese Zahl hörte, und dann wird das Folgendes geschrieben im 2. Buch Samuel 24, 10. Aber nachdem David das Volk hat zählen lassen, schlug ihm das Gewissen. Und David sprach zum Herrn, Ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber, o Herr, nimm doch die Missetat eines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Merken wir was? Da passiert wieder was in Davids Leben und wieder erkennt er das. Wieder bekennt er das und sagt, ich habe wieder töricht gehandelt. Doch wisst ihr was? Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, es entsteht was Gutes daraus. Wenn wir die Geschichte nicht kennen, wäre es gut, dass wir die vielleicht nachlesen. Die Geschichte, die, wenn wir die kennen, so wissen wir das, dass Gott übt auch da Gericht über David. Auch da übt Gott das Gericht über David. Und auch da muss er Strafe tragen. Dort lässt er ihn auswählen, was er für eine Strafe haben will, soll. Und es kommt sehr schwer über das Volk. David hat gesündigt. Volk muss bezahlen. Und wir wissen, dass es steht, 70.000 Menschen sterben da. Es ist eine Wahnsinnsstrafe. Doch wisst ihr, was weiter steht? David bittet irgendwann mal, das Gericht soll gestoppt werden. Er soll stehen. Und dann sagt einer, du sollst hingehen und Opfer bringen. Und es wird dem David genau gesagt, wo er hingehen soll. David musste dafür bezahlen. David kommt an diesen Ort, dort, wo er Opfer hinbringen soll. David kauft diesen Platz. David kauft die Rinder, die Tiere, die er opfern soll. Er will es nicht umsonst. Er hätte es umsonst haben können. Aber eine Sünde kostet immer was. Und hier bezahlt er. Hier bezahlt er und hier entsteht ein Altar, wo er Opfer bringt. Warum erzähle ich euch diese zwei Geschichten? Warum habe ich diese zwei Geschichten überhaupt hineingenommen? Wisst ihr, mir ist das so sehr wichtig geworden. Die eine Geschichte hat was mit seinem Sohn zu tun. Die andere Geschichte hat was mit dem Ort zu tun. Durch Sünde Davids lässt Gott den David wissen und bringt ihn an den Platz, wo einstmal der Tempel entsteht. Und sein Sohn, Saul, darf den Tempel bauen. Für mich ist das so interessant. Dort wird der Tempel gebaut. Doch einige Jahre später, im selben Gebirge, stand das Kreuz da. Und für deine und meine Sünden wurde bezahlt. Und wenn wir heute einander unsere Schuld bekennen, wenn wir heute uns die Sünden bekennen, so beten wir und erleben oder dürfen Heilung erleben. Und wisst ihr warum? Weil Jesus Christus den Preis für dich und für mich bezahlt hat. Meine Frage an dich, meine Frage an uns heute. Willst du die Sünden bekennen? Und bist du bereit, dass vielleicht auch in deinem Leben aus deinen Sünden Gott heute was anfängt, Großes zu machen? Im Davids Leben hat er es getan. David erkannte, David bekannte, David tat Buße und Gott hat ihn vergeben. Heute lade ich dich dazu ein, dass du es dasselbe tust. Heute ist das Kreuz da. Heute ist die Gnade da. Und weil er treu und gerecht ist, so wie ich das heute schon erwähnt habe, wird er dir deine Schuld vergeben, wird er dich reinigen. Meine Frage an dich, willst du eine Heilung erleben? So darfst du es heute offensichtlich machen. Und wir werden miteinander beten, wir werden füreinander beten und Gott wird dir Heilung schenken. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.